Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Wir sind bei einer neuen Review-Folge angekommen und heute dreht sich alles um moralisches Verständnis und den Sinn des Lebens. Und um den Rest abzuholen, es gibt Geballer, Blut und Charlize Theron, die Leute verprügelt. Wir sprechen heute über The Old Guard, direkt der nächste Film von Netflix nach unserer Besprechung zu Eurovision in der letzten Folge. Und in dem Film wird behauptet, dass es gar nicht so einfach ist zu sterben. Aber wir fragen uns, hat man es überhaupt geschafft, diesem Film vorher Leben einzuhauchen? Also bleibt dran, wie immer gilt, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Mein Vorredner hat ja schon tief philosophische Fragen gestellt, hat irgendwie Frankenstein aufgeworfen, hat man da irgendwie dem Film, den wir heute besprechen, Leben eingehaucht, stellt sich vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wie verbringt man vielleicht die Ewigkeit, und ich kann mir die Ewigkeit nicht anders vorstellen als mit Ronny an meiner Seite. Hallo Ronny.
Vielen Dank, Alex, für diese wie immer charmante Anmoderation. Da geht bitte mir doch gerne das Herz auf.
Ich war auch ganz kurz davor, links abzubiegen und eine Anmoderation zu machen, in der ich erkläre, dass du mein Monster du bist das Monster zu meinem Dr. Frankenstein, aber nein.
Zu sperrig.
Das Monster? Der Gag zu offensichtlich? Nein, also aus meiner Sicht hätte der genauso gepunktet, aber ich habe mich für die nette Variante entschieden.
Ja, es liegt ja auch besser. Alles andere hätte gestellt gewirkt, sagst du ja.
Ja, so kennen mich die Leute.
Du kannst deine wahren Gefühle nicht unterdrücken.
Nett und sensibel, ja.
Zuvorkommt, ja.
Alles das, ja. Also ich kenne die Wörter, aber
einschmeichelnd.
Müsste da mal die Bedeutung googeln. Egal, ja, jetzt haben wir ja schon so viel rumgeschwafelt wieder.
Ist doch auch mal ganz angenehm, mit Nettigkeiten zu starten, oder?
Pippelapup.
Das ist quasi noch ja, so ein Lebenswegweiser, den wir hier mitgeben für alle, die da draußen gerade zuhören.
Das werden wir
zirp,
ja sehen.
Zirp.
Mal. Ja. Ob wir das vielleicht auch auf den Film umgemünzt bekommen, den wir heute besprechen. Und du hast es schon gesagt, wir werden nach wie vor nicht von Netflix bezahlt.
Der Eindruck könnte entstehen.
Erstmal sacken lassen, ja, ärgerlich, aber wir sind halt noch nicht so bei weiß ich nicht, wo die Schwelle ist, 10.000 Instagram-Follower, 15.000 Instagram-Follower.
Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, ganz ehrlich.
Wo du quasi
angepinkt wirst. Das musst du die Leute aus dem Social-Media-Department fragen.
Könnt ihr mal eine Review machen zum Film? XYZ? Ja, bald.
Ja, heute.
Definition von bald. Wir werden sehen. Wir wurden nicht gefragt, aber aktuell sieht es ja in den Kinos nach wie vor ein bisschen mau aus. Wenn ihr wissen wollt, wie mau, empfehle ich eine x-beliebige Update-Folge von uns, die wir in den anderen Wochen veröffentlichen und wir euch immer wieder erzählen, welche großen Blockbusters mal wieder nicht in die aktuell wieder geöffneten Kinos geschafft haben.
Hashtag Tenet.
Richtig. Von daher ist es aber jetzt nicht so, dass Netflix aufgehört hätte, nachzuschieben. Im Gegenteil, die hatten ja für 2020 eine Großoffensive.
Die wissen auch ohne Corona, wissen die einfach nicht, wohin mit dem Zeug.
Ganz genau. Und angekündigt war der Film, um den es heute geht, The Old Guard, schon eine Weile. War auch klar, dass Charlize Theron da mit dabei ist. Und wir hatten auch den Trailer in einer Update-Folge.
Der ist gar nicht so lange her.
Der ist nicht so lange her. Ist ja Netflix-Trailer, hast du ja meistens auch nicht so lange vorm Veröffentlichungstermin, ne, in aller Regel. Und
Update-Folge 31. Jetzt bin ich aber ziemlich gegangen und sage dir, so Update-Folge 31.
Nicht schlecht. Ja, naja. Und wir haben ihn gesehen, gesagt, lass mal drüber sprechen. Ich meine, ich war ja von vornherein einigermaßen getriggert, weil ich sag mal so Pseudo-Superhelden-Verfilmungen auf Grundlage von einer Graphic Novel, da ist so relativ viel dabei, wo ich erstmal sehr, sehr hellhörig werde. Du bist in so eine
gesunde Skepsis verfallen nach, weiß ich nicht, Triple Frontier und ich weiß gar nicht, was hatten wir noch in letzter Zeit.
Triple
von
Frontier kannst du nicht ins Rennen werfen,
aber
es gab so Sachen wie, ja genau, Lord Voldemort ist Netflix und dann gab es ja letztens noch Extraction.
Ja.
Ja genau, und das waren so Sachen, die werde ich wahrscheinlich heute sogar nochmal im Vergleich erwähnen.
Interessant, und dann komme ich mit den veröffentlichten Zuschauerzahlen und wie sich das mit
in
deinen
Fels,
Kritiken
ja.
der Filme matcht oder auch nicht.
Verrückte Welt, ich sag's dir. Ich weiß nicht,
ja,
was da draußen los ist.
Da haben wir ja erstmal prinzipiell relativ viel angeteasert. Von daher würde ich sagen, sollten wir jetzt die Zuhörer nicht länger auf die Folter spannen. Und bevor wir zu den Lebensweisheiten tatsächlich kommen können, würde ich sagen, kannst du ja nochmal erzählen, worum geht's überhaupt?
Ach, bitte gerne. Ich fasse nochmal oder ich versuche zumindest die Handlung ganz kurz anzuteasern von The Old Guard, der seit dem 10. Juli, um es nochmal zu sagen, auf Netflix verfügbar ist, also seit fast 2 Wochen. Und es geht um Folgendes. Als Söldnerin zieht Andy mit ihrem kampferprobten Team durch die Welt. Sie agieren im Sinne von Freiheit und Gerechtigkeit, doch der Grat, auf dem sie wandern, wird immer schmaler. Denn Andy und ihre 3 Mitstreiter hüten ein mysteriöses Geheimnis. Sie alle sind unsterblich. Seit Jahrhunderten kämpfen sie die Schlachten anderer aus, was tiefe Risse in ihrem moralischen Verständnis hinterlassen hat. Eines Tages sieht sich die Truppe einer unbekannten Gefahr ausgesetzt. Die Einzigartigkeit, auf ewig zu leben, steht plötzlich im Fokus von skrupellosen Wissenschaftlern, die mit aller Gewalt an das Geheimnis der Unsterblichkeit gelangen wollen. Zum ersten Mal beginnt für Andys Team der Kampf um die eigene Existenz und die Definition von ihrem Sinn im Leben. Fertig.
Hervorragend rezitiert und hervorragend ausformuliert, fasst es glaube ich auch ganz schön zusammen und ist ja auch weitestgehend eigentlich, was der Trailer auch schon suggeriert, also die ganzen Punkte, die da aufgegriffen werden sollen. Ja, von daher lass uns einmal hier fix durch die harten Fakten durchhetzen.
Harte Fakten, Hard Facts quasi.
Genau, und dann
für das internationale Publikum.
Können wir hier ins Freestylen kommen.
Ja gut, dann lass uns doch hier eben schauen zu dem Thema Cast and Crew beziehungsweise Stab und Besetzung. Wer das Ding gemacht, wer spielt mit? Warum lohnt es sich vielleicht, hier mal reinzuschauen? Schon alleine von den Mitmachenden her. Also Regie.
Sehr elegant,
wie immer. Ja, dankeschön, dass du es auch nochmal erwähnt hast. Den Regieposten hat hier Gina Brins-Byfoot eingenommen, eine US-Amerikanerin. Da muss man schon, glaube ich, Fan von sein, wenn man was von ihr gehört haben will, würde ich mal behaupten, oder?
Definitiv.
Also auch die Vita, glaube ich, umfasst gerade mal, ich glaube, 5 Filme, obwohl sie ja seit mindestens 20 Jahren schon im Business ist und halt eine Handvoll Serien irgendwie.
Ja, also das Thema um weibliche Regie in Hollywood ist ja nach wie vor irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich. Ich meine, da in den letzten Jahren ist es auf jeden Fall besser geworden.
Mhm.
Nichtsdestotrotz,
Wonder Woman zum Beispiel.
Klar, Wonder Woman auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, bei ihr, wenn man sich die bisherige Vita anschaut, halt kein Indikator da, dass das quasi ihr Genre ist. Und das ist ja eine größere Produktion, sieht man schon. Zu den konkreten Details kommen wir gerade. Aber Fakt ist, das ist mit Abstand das größte Budget, mit dem sie jemals gearbeitet hat.
Mhm.
Das heißt, da ist natürlich auch so ein bisschen Druck dahinter.
Ja.
Ne? Und auf jeden Fall, glaube ich, mindestens mal eine neue Erfahrung für sie.
Auf jeden Fall. Also was zum Beispiel, was man aus ihrer Vita herauslesen kann, ist The Secret Life of Bees, also die Bienenhüterin von 2008 oder einer der letzten Filme von ihr, Beyond the Lights 2014. Da musste sie ja mit circa 7 Millionen US-Dollar auskommen, also alles
also
sehr kleine.
Zehntel. Kann sehr ich ja schon mal vorwegnehmen.
Sehr übersichtliche Budgets auf jeden Fall, genau. Oder hat zum Beispiel dann bei einer Serie mitgearbeitet und Folgen-Episoden umgesetzt von Shots Fired aus dem Jahr 2017.
Genau, und Serien haben ja auch meistens ein relativ begrenztes Budget zur Verfügung.
Naja, und dann ist es ja meistens so, dann driftest du ja doch ab, bleibst du irgendwie bei Serien hängen oder kriegst vielleicht doch nochmal eine Chance, wieder Film zu machen. Also es ist ja immer so ein bisschen auch da ein schmaler Grat, glaube ich, so seine Linie zu finden und dann halt an so einen Erfolg halt einfach,
ja,
so Erfolg halt aufzunehmen.
Und auf das jeden ist Fall natürlich eine Wahnsinns, ja, definitiv absolut beachtlich, eine Riesengelegenheit für sie gewesen. Ne? Mhm. Also Netflix, große Produktion, starker weiblicher Hauptdarstellerin, die einfach vom Namen her mega zieht.
Ja.
Ja, und dann mit weiblicher Regie. Nicht schlecht, Netflix.
Und nicht nur das, wie du es gerade schon gesagt hast, Charlize Theron in quasi als Zugpferd hier in der Hauptrolle. Zuvor müssen wir noch sagen, Drehbuch stammt von Greg Rucker. Und
warum ist das spannend?
Warum ist das spannend? Weil du es schon erwähnt hast, es basiert auf seiner eigenen Graphic Novel.
Das ist korrekt. Das heißt, er hat die Graphic Novel geschrieben und wurde dann tatsächlich auch rangezogen, um das Ganze in Drehbuchform zu packen. Und ich weiß nicht, ob wir es verlinken können, aber es gibt ein ganz, ganz nettes, kurzes Featurette von Netflix auch, wo quasi Originalszenen aus dem Film mit den Szenen aus der Graphic Novel übereinandergelegt werden, aber sie auch darauf eingehen, dass es natürlich kein 1-zu-1-Transfer war. Naja. Ne? Weil was als Comic funktioniert, funktioniert nicht als Film und umgekehrt. Und das ist auch okay. Und ich finde es halt ganz schön, dass er einfach offensichtlich die Kompetenz da ist bei Greg Rucker, das zu machen. Ne? Weil nur weil du Comics schreiben kannst, heißt das nicht, dass du ein gutes Drehbuch
auf
schreiben kannst.
Fall, auf meiner jeden Sicht. Fall, ja.
Aber ob er es jetzt nur komplett selber geschrieben hat und er hat, glaube ich, den einzigen Credit dafür.
Ja, den einzigen Credit, genau.
Selbst wenn nicht, solange wie, finde ich, der Urvater, der Erfinder, ne, der das Ganze quasi erdacht hat, mit dabei ist an diesem Kreativprozess des Umarbeitens in ein Drehbuch, dann ist das für mich in Ordnung.
Mhm.
Ne? Und hier ist es sogar, wenn er es alleine in Alleinregie hinbekommen hat, das abnicken zu lassen von Netflix. Gut für dich, Greg.
Um deinen Punkt gerade nochmal aufzugreifen, es gibt erstaunlich viele Featurettes auf YouTube oder generell im Netz, die da schon über die Old Guard herumfliegen. Also definitiv, wie sie es gedreht haben, noch
die Vorbereitung, Kampfchoreo,
Vorbereitung,
und so, ne?
Kampfchoreografie, auch jetzt noch halt ein bisschen nachträglich, was sie dann mit den Filmschaffenden per Remote, per Skype aufgenommen haben, so eine kleine Interviewrunde. Ja. Also da auf jeden Fall gerne mal im Netz ein bisschen tummeln, nachdem ihr am besten den Film gesehen habt. Da kann man auf jeden Fall noch ein paar spannende Einblicke gewinnen. Ansonsten mit dabei, hier vor der Kamera dann zu sehen, das Cast natürlich. Und wir haben es schon mehrmals erwähnt, Charlize Theron hier, ja, kann man schon so sagen, in der Hauptrolle. Wir alle wissen, sie kommt aus Südafrika und ich musste für mich auch jetzt nochmal Revue passieren lassen, wann sie eigentlich für mich auch so ins Gedächtnis getreten ist, weil sie ist ja eigentlich noch nicht so alt mit 44 Jahren, aber ist doch auch schon relativ lange im Geschäft. Und was mir, wo es bei mir dann wieder so geklingelt hat, ist zum Beispiel Mighty Joe Young, also mein großer Freund Joe, ne? Dieser Film von Disney war es, glaube ich, auch mit diesem Riesenaffen, wo sie die Hauptrolle gespielt hat auch.
Ja. Aber damit kam sie bei mir noch nicht so wirklich in den Fokus. Also man kannte sie dann natürlich so ein bisschen. Also sie war ein Gesicht.
Ja, auf jeden
Fall.
Das
war aber mit Italian Job 2003.
Boom.
Riesig gecastetes Remake damals. Ne? Also Wahnsinnscast und sie da mittendrin. Und damit war sie dann für mich einfach absolut präsent.
Ja.
War auch ein häufig wiederholt geschauter Film meiner Jugend, muss ich zugeben. Kann man drüber streiten, aber
den gucke ich auch immer wieder gerne. Auf jeden Fall, ja. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
Ja, so
ein ganz komischer Film.
Ocean-Style irgendwie ein bisschen auch, ne? So ein Allcast und dann so ein Heist drumrum. Ja. Und dann hat sie ja direkt nachgelegt, 2004, ein Jahr drauf, mit Monster. Und damit hat sie sich ja quasi eigentlich schon als eine der besten Schauspielerinnen aller Zeiten zementiert gefühlt in
Auf
Hollywood.
Auf jeden Fall. Hat sie den Oscar dafür bekommen damals für seine Hauptrolle.
Genau. Hat sich ja da komplett umschminken lassen. Nichts mehr übrig gewesen. Und sie war ja damals so, ne, die Schöne und ach und toll. Und das wurde alles quasi zerstört durch Make-up und aufwendig spielte da. Oscar prämiert.
Das war schon eine Ansage.
Das war damals ein Ding, auf jeden Fall, ja.
Dann ein bisschen später ist sie schon so, ich sag mal, in diese Superhelden-Genre reingestapft, aber auch da eine ganz eigene Note. Ein paar Parallelen würde ich hier zu The Old Guard vermuten, nämlich in Hancock hat sie eine Rolle gespielt, wo es dann auch einen relativ dunklen Turn bekommen hat, der Film zum Schluss.
Definitiv, aber der Film hat für mich überhaupt gar nicht funktioniert,
der
an
Film
keiner
an sich,
Stelle, leider.
Ja, muss man so nehmen, glaube ich, wie er ist. Noch dunkler wurde es dann 2012 mit Prometheus, also Prometheus, quasi der Vorgeschichte zu Alien. Auch da müssen wir, glaube ich, nicht viele Worte drüber verlieren. Und nochmal 3 Jahre später dann, glaube ich, für mich auch nochmal so als größtes im Gedächtnis geblieben, Mad Max Fury Road, wo sie Furiosa gespielt hat. Und das so gut und so gut in der Rolle auch überzeugend dargestellt, dass ja eigentlich, ich weiß gar nicht, als Serie oder Film eigentlich auch ein Spin-off beziehungsweise ein Prequel geplant ist.
Ja, ein paar interessante Fakten dazu. Ich hatte ja
ein paar sogar.
Zementiert hat sie das Ganze mit Monster und dem Oscar-Gewinn 2004, habe ich gesagt. Und auf diesem Zementfundament hat sie dann, glaube ich, mit Mad Max Fury Road dann eine riesige Statue von sich selbst errichtet. Okay. Hat sie mega gemacht. Und 2015 auch in der Zeit, wo die Rolle der Frau in der Gesellschaft und die Rechte der Frauen natürlich nochmal einen neuen Drive bekommen haben, zu Recht. Mhm. Und sie da als starke Frau in so einer männerdominierten Endzeit-Apokalypsen-Welt versucht sich zu behaupten. Das ist da auf absolut fruchtbaren Boden gefallen. Und wurde seither spekuliert, dass sie in Fortsetzung auftaucht, dass es Spin-offs geben wird. Und leider wurde jetzt im Rahmen auch des Veröffentlichungszeitraums von The Old Guard natürlich in Interviews danach gefragt und es wurde schon bestätigt, dass sie nicht nochmal Furiosa spielen wird.
Ja, weil es wahrscheinlich ein Prequel ist und das halt die jungen Jahre von ihr skizziert. Genau, da müssen wir einfach mal gucken, wie das dann umgesetzt wird.
Genau.
Was ich in ihrer Vita auch sehr interessant finde, es gab ja so einen Knick um 2009, da war sie 2 Jahre gar nicht zu sehen und so spätestens seit 2014 haut sie unglaublich viele Filme raus, also irgendwie, glaube ich, so mindestens 2 pro Jahr. Also auch 2017 dann zum Beispiel, da kam dann Atomic Blonde, da haut sie als Agentin schon Leuten aufs Maul. Gleich Jahr Fast and Furious 8, dann haben wir zuletzt drüber gesprochen und auch gesehen, 2019, da war sie in Longshot und Bombshell zu bewundern. Und jetzt steht ja auch seit Ewigkeiten schon dann der 9. Teil von Fast and Furious in den Startlöchern.
Spoiler, was?
Und da hat sie ja auch schon im 8. mitgespielt, 2017. Yes. Also da geht ordentlich was.
Ja, definitiv. Also hatte gut zu tun und auch ein interessantes Repertoire. Also ist jetzt klar, viele starke Frauen auf jeden Fall, starke Frauenrollen. Viel Action auch, aber nicht nur. Longshot, was ganz anderes. Bombshell, auch was ganz anderes.
Ja,
also,
genau.
Sie stellt sich breit auf und ich persönlich fand, zumindest von der schauspielerischen Seite, über den Film kann man sich streiten, wenn man möchte, Longshot hat's gut gemacht da.
Okay, ja, dann kann man sich anscheinend wirklich drüber streiten.
Ich fand das sehr unterhaltsam, sie mal in so einer anderen Rolle zu sehen.
Wer spielt denn noch dabei? Wer spielt denn noch mit?
Wer spielt denn noch dabei?
Wer spielt denn noch dabei?
Was ist denn das für ein komisches Kölsch-Sprech?
Das könnte eine Gameshow sein, oder? Und wir sind wieder dabei. Wer spielt denn noch dabei? Zur großen Preisfrage. An ihrer Seite Kiki Layne. Auch relativ junges Nachwuchstalent.
Ja, ist ein Name, den man sich, glaube ich, merken kann für die nächsten Jahre.
Ja, sollte man sich mal aufschreiben, auf jeden Fall. Glaube ich, debütiert fast schon in If Beale Street Could Talk von 2018.
Ja auch für X Oscars nominiert, glaube ich.
Ja, 2019 dann direkt in Native Son mitgespielt. Da hatten wir damals über den Trailer gesprochen.
Das war die HBO-Nummer, ne?
Genau, das war so ein HBO-Film. Ich weiß gar nicht, ob der es mittlerweile irgendwo zu uns hier nach Deutschland geschafft hat.
Wenn man den irgendwo
abrufen kann, müsste man nochmal gucken eigentlich.
Frecher, ich fand den Trailer super.
Ja, eben. Und Dezember 2020 wird gemunkelt, also zumindest was das Release-Datum betrifft, dass da Coming to America kommt, also der Prinz aus Zamunda 2 und da wird sie halt auch eine Rolle haben.
Ja, kann man machen. Das wird, glaube ich, auch ein größeres Ding für ist auch ein Netflix-Streifen, ne?
Ja, genau. Oder? Ja. Das haben sie da irgendwie sich geangelt und machen jetzt halt einfach einen zweiten Teil. Warum denn auch nicht? 30 Jahre
Richtig,
später.
Das ist die richtige Frage. Warum nicht? Eddie Murphy geht ja jetzt wieder.
Eddie Murphy
hat auch wieder Bock.
Auf jeden Fall. Also hier Dolomite fand ich richtig gut, muss ich sagen. Ansonsten mit dabei ein buntes Potpourri. Kiki Layne auch, oder was heißt auch, wie die Regisseurin aus den USA. Jetzt aber wird's richtig bunt. Auch spielt hier mit Matthias Schönertz, der kommt ursprünglich aus Belgien. In US-Produktionen zum Beispiel gesehen in The Drop. 2014 an der Seite von Tom Hardy. Dann hat er schon eine kleinere Hauptrolle, sag ich mal, eingenommen in Maryland. Der Bodyguard 2015 an der Seite von Diane Kruger. 2018 in Red Sparrow gespielt, auch an der Seite von, ach, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen.
Jennifer Lawrence.
Jennifer Lawrence, mein Gott. Und 2019, beziehungsweise taucht er jetzt dieses Jahr bei uns in den Kinos auf, A Hidden Life, also ein verborgenes Leben, der letzte Film von Terrence Malick, also der aktuelle Film von Terrence Malick. Ansonsten, wie gesagt, es wird bunt, auch jemand aus den Niederlanden dabei, Marvin Kenzari, auch für mich eigentlich gar nicht bis jetzt auf der Bildfläche gewesen, weil ich keinen der folgenden Filme gesehen habe. Erstens 2016, Collide. 2017, Die Mumie, Tom Cruise, habe ich direkt gesehen. Ausgelassen. Und 2019, Aladdin, auch komplett zur Seite geschoben.
Noch nicht gesehen.
Ach, Aladdin war bei dir auch noch nicht auf der Liste.
Nee, Aladdin hat's, naja, also...
Da spielt er nämlich Jafar. Das ist nämlich ganz interessant.
Oh, echt, ja? Er ist das, okay. Dem Jafar aus den Trailern habe ich ja schon vorgeworfen, dass ich ihn nicht angsteinflößend fand. Ich erinnere mich.
Genau. Das ist ganz interessant. Aber vielleicht macht er das ja mit so einem Subton irgendwie. Vielleicht muss es ja gar nicht direkt diese Erscheinung sein, sondern wirklich das Spiel an sich.
Mhm.
Neben Belgien und Niederlande ein weiterer europäischer Zugang, Luca Marinelli. Da wird es aber ehrlich gesagt ein bisschen eng mit Filmen, die man so aufziehen kann.
Naja, mein Wissen der italienischen Filmlandschaft erschöpft sich relativ schnell.
Naja, erstens das, genau. Und es gibt halt wirklich nur Filmbeispiele aus Italien, wie 2013. Il Mondo Fino in Fondo. So.
Auch das glaube ich dir einfach jetzt.
Oder Il Padre d'Italia. Keine Ahnung. Hm. Also wer die kennt, guckt gerne mal durch in seiner Vita. Klingt eigentlich sehr interessant, was er so da schon alles gespielt hat, die letzten 10, 15 Jahre. Auf jeden Fall so aus europäischer, was heißt europäischer, aus deutscher beziehungsweise US-amerikanischer Sicht, auf jeden Fall auch ein unbeschriebenes Blatt, würde ich mal sagen, vorsichtig.
Ja.
So, und dann noch jemand aus UK, aus dem Vereinigten Königreich. So, jetzt muss ich nochmal tief Luft holen, bevor ich den Namen ausspreche.
Sag es.
Chiwetel Ejiofor.
Das klang jetzt nicht so richtig souverän, aber 90%, es war, glaube ich, technisch gesehen erstmal richtig.
Probierst du es mal, komm.
Chiwetel Ejiofor.
Ja? Das ist geil. Wir müssen so einen Contest machen, irgendwie auf Instagram oder sowas. Nee, gibt's nicht.
Wir sind nicht die Einzigen, die es vorher gegoogelt haben.
Schickt uns einfach zu irgendwie.
Aus meiner Sicht ist das von der technischen Ausführung her korrekt, nur vielleicht... nicht so richtig souverän, muss man vielleicht das nächste Mal noch 20 Mal vorher sagen.
Ja, genau. Lieber Chiwetel, sieh's uns nach. Wir können dafür relativ gut eine Vita ablesen und weitergeben. Zum Beispiel zum ersten Mal aufgetaucht ist der gute Mann in Love Actually. Tatsächlich Liebe 2003. Prominentere Rolle würde ich eher sagen dann in Children of Man. Dann auch zu sehen in 2012. Aus 2009. Und dann ein paar Jahre später auch ganz groß im Oscar-Business dabei, 12 Years a Slave. Der ist ja auch ordentlich durch die Decke gegangen. Kleinere Rolle dann wieder im ersten Doctor Strange. Da wird er sicherlich oder wird, so ist zumindest angekündigt.
So klein war die gar nicht, ich wollte gerade sagen. Also hat ja quasi sein Setup als potenzieller nächster Bösewicht bekommen. Wird definitiv, glaube ich, auch im nächsten, zweiten Teil von Doctor Strange mitspielen. Also
ist auch gelistet, ja, genau.
Genau, gibt Schlimmeres als fest Fuß zu fassen im Marvel-Universum, glaube ich.
Das stimmt. Und er hat mittlerweile sogar angefangen, eigene Filme zu drehen. Und auch sein erster Film auf Netflix vertreten, The Boy Who Harnessed the Wind, also der Junge, der den Wind einfing, vom letzten Jahr 2019. Der hat ja auch ganz gute Kritiken generell erstmal abbekommen.
Ich habe leider noch nicht gesehen.
Ja, Dito, muss ich leider auch zugeben. Also ich habe heute bei dem Cast habe ich echt Probleme, da die Filme zusammenzubehalten, leider. Ansonsten ist er demnächst zu sehen in Infinite. Ist jetzt für Mai 2021 angekündigt. Das ist der neue Film von Antoine Fuqua. Unter anderem mit Mark Wahlberg. Und er hat eine zweite Regie in Arbeit, die heißt Rob Peace. Aber wann die kommt, weiß man noch nicht genau. Also auch fleißig der Mann.
Ja, definitiv.
Uff. So viel zu den Schauspielern. Jetzt müssen wir hier noch schnell den restlichen Cast noch schnell durchprügeln.
Bitte.
Die restliche Crew. Machen wir es kurz. An der Kamera haben sich zwei Leute die Arbeit aufgeteilt. Zum einen Barry Aykroyd und Tammy Riker. Barry Aykroyd hat zum Beispiel auch die Kamera geschwungen bei United 93, also Flug 93 von 2006. Auch bei Tödliches Kommando, The Hurt Locker 2008, also von Catherine Bigelow.
Oscar da also, überschüttet.
Also auch da, auch gute Erfahrungen, ne? In so einem, ich sag mal, in so einem Genre, ne? So ein bisschen dark, ja. So ein bisschen kritty, so ein bisschen nah dran, Action. Zuletzt gesehen auch Netflix-Produktion Outlaw King, mehr oder weniger gesehen, indirekt quasi, auch da die Kamera gemacht. Und wir haben es gerade eben schon erwähnt, an der Seite von Charlize Theron hat er da ihr Gesicht unter anderem in Bombshell eingefangen.
Ja, interessant. Jahr. Also hat quasi schon Netflix-Erfahrung, hatte schon Charlize Theron-Erfahrung.
Kommt eigentlich viel Gutes zusammen auf jeden Fall.
Ja.
Bei der Tammy oder Tammy Riker ist ein bisschen übersichtlicher. Sie hat auf jeden Fall schon viel mit der Gina, also der Regisseurin, zusammengearbeitet. Unter anderem bei dem Beyond the Lights von 2014 und bei der Serie Shots Fired von 2017.
Genau, also die kennen sie auch schon von früher.
Die kennen sich irgendwie alle. Und es geht noch weiter. Schnitt und Montage stammt von Terilyn Shropshire. Die hat auch schon montiert The Secret Life of Bees, also die Bienenhüterin. Auch Beyond the Lights dann dabei, Shots Fired. Und auch interessant, hat die erste Pilotfolge von When They See Us zusammen montiert.
Interesting.
Was auch letztes Jahr bei Netflix zu sehen war. Oder immer noch.
Und interessanterweise die Go-To Schnitt Ansprechpartnerin von der Regisseurin auf jeden Fall. Also original alles, was wir aufgeschrieben haben, hat Terilyn Shropshire geschnitten. Interessant tatsächlich.
Ja, interessant auf jeden Fall.
Aber haben wir ja immer wieder auch, ne, dass wenn du da jemanden gefunden hast, wir hatten es jetzt zuletzt auch mit Clint Eastwood, gerade was Schnittmontage betrifft, jemanden, der da auch deine Vision teilt und die dann irgendwie auch umgesetzt bekommt. Ne, offensichtlich sehr, sehr wertvoll in der Szene, dass man da immer wieder zurückfindet halt zur gleichen Person.
Auf jeden Fall. Und auch beim Music Department gibt es Überschneidungen. Die Musik stammt unter anderem von Volker Bertelmann und Dustin O'Halloran. Der Volker Bertelmann, der hat zum Beispiel die Musik komponiert zu Lion von 2016 oder Hotel Mumbai von 2019. Und der Dustin war dabei bei Marie Antoinette 2006, auch bei Lion, wieder Löwe, 2016.
Miau.
Miau, genau. Und hier auch wieder in der letzten Sendung mal erwähnt, weil es aktuell in den Kinos läuft, The Current War. Also Edison, ein Leben voller Licht, wie er im deutschen Kino heißt, von 2017 mittlerweile, aber jetzt erst im deutschen Kino. Und zuletzt unter anderem den Soundtrack mitgestaltet von The Hate U Give von 2018.
Nicht schlecht.
Nicht schlecht. Gut, dann lass uns noch schnell die restlichen Fakten hier durchrödeln zum Film an sich.
Ja, es wird sogar interessant, weil wir haben tatsächlich mal welche. Eine Netflix-Produktion, wo wir so ein bisschen über die Produktionshintergründe berichten können.
Auf jeden
Fall.
Also
erinnere dich, letzte Review, nichts gefühlt.
Bei Eurovision, ja genau.
Ja, man hier und da mal ein bisschen gedreht, wo wussten wir, da konnten wir ein bisschen was sagen, aber das war es dann irgendwie gefühlt auch, ne?
Ja. Island, 4 Millionen Dollar irgendwie investiert insgesamt, aber wo genau der Rest herkam und was es gekostet
Budget,
hat.
Budget, Zuschauer, nichts.
Ja, war leider alles ein bisschen mau. Vielleicht hat sich das mittlerweile ein bisschen gelichtet, jetzt nach einer gewissen Spiellänge, aber war noch ein bisschen mau in unserer Review-Episode. Da gab es nur wenige Infos. Hier sieht es ein bisschen besser aus. Fangen wir nochmal vorne an. Wir hatten es schon erwähnt. Basiert auf einer Craig Noel von Craig Rucka. Illustriert das Ganze von Leandro Fernandez in den Comics. Und die Produktion an sich begann mit der Rechteerwerbung, sage ich mal, 2017 von Skydance. Von Skydance, die machen, glaube ich, produzieren auch die meisten Featurettes, die online sind. Deshalb ist da, glaube ich, auch so ein bisschen mehr Druck auf der Leitung gefühlt, weil ich glaube, Netflix macht sonst eigentlich nicht so viel oft, oder?
Ja.
Schwierig zu sagen, glaube ich.
Ja. Ja.
Wie dem auch sei.
Ungewöhnlich auf jeden Fall, als ich das erste Mal gelesen habe zumindest. Ja, das schon. Hm?
2019 hat man angefangen, das Ding zu drehen, ist also noch gar nicht so lange her. Im Mai hat man angefangen, man hat ungefähr 63 Tage dann dafür gebraucht. Und man hat das ganze Ding ausschließlich in Marokko und dem Vereinigten Königreich gedreht. Also
was interessant ist, weil
nichts mit Südsudan und Afghanistan.
Auf jeden Fall sind sie ja auf jeden Fall global umtriebig im Film.
Ja.
Und das fand ich auch ganz spannend irgendwie. Und dann, wir haben in zwei Ländern gedreht. Oh, okay, interessant, ja. Das ist nicht schlecht.
Ja.
Was auch immer ihr gemacht habt, habt ihr gut hinbekommen.
Marokko hat ja auch so ein paar Studios und so ein kleines Netzwerk. Da, ja. Deshalb ist alles da, ich weiß nicht, ob es Marrakesch ist oder sonst wo, haben sie da halt den Südsudan und Afghanistan nachempfunden. Und
genau, Großbritannien, das haben sie auch schon, ich glaube, bei wir hatten es, glaube ich, bei Men in Black und auch bei Extraction wurde, glaube ich, auch viel in Marokko gedreht, ne?
Meine ich sogar.
Also die haben auf jeden Fall, die haben da ein bisschen Infrastruktur auf jeden Fall.
Das ist gut möglich, genau. Und den Rest vom Film hat man komplett in England dann gedreht. Zum Beispiel in den Shepperton Studios oder in einem Ort, der heißt Sandwich in Kent.
The best.
The best. Den hat man dann für die französische Stadt Gouzonville ausgegeben. Und dann gibt es noch so einen Discovery Park irgendwo da. Da hat man halt irgendwie den Superschurken Hideout quasi reingebastelt.
So sieht's aus.
So sieht's aus. So, und jetzt zu den harten Fakten. Money. Yes, das wollen die Leute spannend. Immer wissen.
Ich finde das extrem spannend, gerade weil Netflix da, wie gesagt, immer schwierig sich in die Karte gucken lässt. Aber dadurch, dass das ja eine Nummer ist, die da irgendwie über Skydance gelaufen ist und so weiter, ist, glaube ich, einfach ein bisschen mehr bekannt auch.
Genau. Was wir auf jeden Fall wissen oder ungefähr wissen, ist, dass das Produktionsbudget ca. 70 Millionen Dollar verbraucht hat.
Genau, so 70 Millionen, finde ich ganz spannend. Vielleicht reden wir da auch gleich nochmal drüber, wenn wir sagen, wie wir den Film so fanden. Großes Budget, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber? Für so einen richtig, richtig dicken, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Superheldenstreifen mit viel Action, viel Explosionen, viel Special Effects und so weiter, hätten es auch gefühlt eine 100 Millionen sein können, die man ausgibt, weißt du, ohne dass es jetzt teuer wird, ne? Ich meine, die ganz großen Blockbuster, die ins Kino kommen, kosten ja auch gerne mal noch mehr, 100, 150 und so weiter.
Das sind die ganz großen Dinge, oder du gehst halt nicht sehr sparsam mit deinem Budget um. Also im Vergleich, ne, ich habe es schon mal erwähnt, Six Underground, um es mal hier ranzuziehen, 150 Millionen. Oder Triple Frontier, der jetzt schon ein, zwei Jahre auf dem Buckel hat, der hat 115 gebraucht.
Ja. Wobei, oder? Da muss man sagen, ist halt die Frage wirklich, wie viel auch die Darsteller dann tatsächlich da abkassieren, ne? Und bei Triple Frontier,
das kommt auch dazu.
Da war auf jeden Fall ein Who des Who dabei.
Im Vergleich dazu nochmal, auch Extraction lief ja unter der Hand, glaube ich, für 100 Millionen. Also das war alles schon ein gutes Stück nochmal drüber.
Ja, so, und jetzt kommt der interessante Teil, und da kannst du mir mal ein paar Minuten das Feld überlassen, weil ich habe tatsächlich
mehrere Minuten
hochaufwendige Recherchearbeit hinter mich gebracht. Ich habe auch zweifel Quellen, die meine Recherche belegen, falls das nötig sein wird, oder ihr vertraut mir jetzt hier einfach. Ansonsten schreibt mir gerne eine Nachricht in den sozialen Medien, ich lasse euch da meine Online-Quellen zukommen dazu. Ich habe mir
Die Privatnummer von der Gina Brins-Byfoot.
Das Interessante bei Netflix ist, wenn überhaupt, dann prahlt Netflix gerne mit Zuschauerzahlen. Das passiert generell eh relativ selten. Wir wussten, dass Extraction relativ weit vorne ist, aber jetzt, vor einigen Wochen, wurden tatsächlich so eine Top 10 von Netflix, der erfolgreichsten Filme, bekannt gegeben mit den Zuschauerzahlen innerhalb der ersten 4 Wochen. Was so in etwa aus meiner Sicht so einem Kino-Run gleichzusetzen ist, ne? So, letzten Endes. Also im Kino läuft ein Film, weiß ich nicht, so irgendwas zwischen 3 und 6 Wochen gefühlt. Da ist so ein Indikator, mit 4 Wochen mal ranzugehen, gar nicht so verkehrt. So, und da haben wir zum Beispiel die Info bekommen, dass Extraction relativ mit Abstand den Rekord hält. 99 Millionen Zuschauer, also knapp 100 Millionen Zuschauer in den ersten 4 Wochen. Dann hatten wir zum Beispiel das Schlusslicht dieser Top Ten bildet The Perfect Date. Mit 48 Millionen Zuschauern. Also halb so viel, aber immer noch 48 Millionen Zuschauern. Das klingt total viel. Und wir wissen auch, dass The Old Guard auf 72 Millionen Zuschauer hinausläuft. Also sich letzten Endes so im oberen Viertel sogar oder in der oberen Hälfte mindestens mal irgendwie widerspiegelt, so, ne, würde ich sagen. Also so irgendwo zwischen Top 4 und Top 6 irgendwie könnten die sich dann da einpegeln. Und das so all-time gar nicht so verkehrt, ne? Und da platziert man sich eben auch schön dazwischen Filmen, die im Zweifel irgendwie 40, 50 Millionen mehr oder einfach das Doppelte gekostet haben. Jetzt aber das große Aber von meiner Seite.
Okay.
Das klingt alles total cool. 100 Millionen Zuschauer Extraction, 72 Millionen Zuschauer für The Old Guard. Was bedeutet denn das aber? Wir reden immer von Budget. Wir reden immer von Einspielergebnis. Ne, wenn es ins Kino geht, geht es ums Einspielergebnis. Um das dann in Perspektive zu setzen zum Produktionsbudget und was dann für Werbung draufgegangen ist, um zu gucken, war die Nummer denn ein kommerzieller Erfolg? Und ich habe mich auf die Jagd begeben, rauszubekommen.
Oh Gott, er redet weiter. Nein.
Er redet weiter, wie man die Zuschauer in Einspielergebnis umrechnen kann.
Oh Gott. Hast du da eine Formel?
Ich habe eine Formel. Also, die Formel, die ich rausgesucht habe, ist, was ist denn der Durchschnitts-Kinoticketpreis der Welt quasi? Also, was kostet weltweit ein Kinoticket durchschnittlich? Und das ist relativ schwer, weil du hast so Obergrenzen bei so Ländern wie tatsächlich USA, Japan, wo das locker auch mal durchschnittlich 15 Euro kostet. Dann hast du halt so ein bisschen auch dritte Weltländer oder so in Südasien teilweise, wo das Ganze dann irgendwie in Bhutan oder so gelistet ist für $3.50. Jetzt muss man natürlich gucken, wie setzt sich denn wirklich auch so eine Kinoquote für einen globalen Film zusammen, also vom geografischen her. Da hast du natürlich schon den Großteil der Zuschauer, weiß ich nicht, in USA, China, Europa. So. Und da sind Kinotickets relativ teuer. So, und ich bin jetzt mal meiner Milchmädchenrechnung dahingegangen, hab mal angenommen, lass mal mit 10 Euro rechnen, weil das ist das, was wir in Deutschland auch bezahlen, da kann man quasi so sich gut mit assoziieren und vor allem gut mit rechnen.
Mhm.
10 Euro Kinoticket, das ist total schön, aber wir wissen immer noch nicht, wie viel geht denn von so einem Kinoticket überhaupt an die Filmverleiher oder an die Produktionsfirma. Und dann wird's noch schwammiger. Versucht bei mir dran zu bleiben. Ich habe rausgesucht, dass im Schnitt das so, ja, ist nicht interessant, ich finde das super spannend. 40 bis 60% des Kinoerlöses gehen in den USA tatsächlich an die Produktionsfirma oder den Filmverleiher. In Deutschland ist das weniger, 20 bis 30% meistens nur. Wenn wir mal annehmen, dass die 50% kriegen von so einem 10-Euro-Ticket, ne, also 5 Euro. Ja, und dann kannst du das quasi auf ein Einspielergebnis runterberechnen. Oder wir machen es umgekehrt und sagen jetzt einfach mal, 72 Millionen mal 5 Euro, dann kämest du auf ein hochgerechnetes von mir mit meiner absolut genialen Formel auf Grundlage meiner genialen Quellen, die ich hatte, auf von 360 Millionen Euro in dem Fall.
Ja.
Einspielergebnis.
Das klingt jetzt nicht schlecht.
Das klingt auf jeden Fall nach einem Erfolg, weil selbst wenn sie nochmal so viel ausgegeben haben für Werbung, und Netflix macht ja auch gerne mal so Plakatwerbung, ne, und so weiter, und ist ja auch gerne mal an irgendwelchen anderen, weiß ich nicht, Werbung auf YouTube vorgeschaltet oder so unterwegs. Solide Nummer auf jeden Fall, meine Güte. Ja.
Um so kurz abzuschließen, Six Underground nach 4 Wochen lag bei 83 Millionen. Also sogar auch noch hinter Extraction mit 99 Millionen, der ja gerade auf Platz 1 ist, hast du gesagt. Und dann nochmal 10 Millionen weniger, liegen wir jetzt ungefähr mit The Old Guard.
Genau, und da liegen immer so, wenn du diese Formel anwenden würdest, liegen da quasi so 10 Millionen Zuschauer entsprechend, ihr könnt es euch ja ausrechnen, 50 Millionen Einspielergebnis. Mhm. Ob das jetzt Sinn macht, was ich euch erzählt habe und richtig ist, sei euch selbst überlassen, ob ihr meiner Argumentation folgen konntet. Ich finde das so einigermaßen schlüssig, um einfach so ein bisschen Perspektive reinzubringen in diesen Netflix-Zuschauerzahlen, die immer total mega klingen, aber keine Ahnung, wie Netflix wirklich die Rentabilität von einem Film errechnet am Ende des Tages. Finde ich ganz schwer, ob die so einen Schwellenwert haben und sagen, okay, ab dem Zuschauer Nummer X, ne, ist irgendwie Break-Even erreicht und der Film ist erstmal wenigstens als kostendeckend in die Bücher gegangen und ab wann es ein Erfolg ist, keine Ahnung.
Ja, die werden da glaube ich schon ihre Algorithmen haben.
Sorry, ich musste gerade einen Schluck trinken, ich habe so viel monologisiert hier. Ach, ja, tut mir leid, dass ich jetzt davon so viel Zeit in Anspruch genommen habe. Ich fand es aber tatsächlich ganz spannend, mal diesen Kaninchenbau hinabzusteigen und da mal versuchen, irgendwas rauszubuddeln.
Mhm.
Um halt ein bisschen auch Perspektive zu geben zu den ganzen Budgets, die wir sonst in unseren Reviews immer besprechen.
Weißt die Frage du? Ist doch aber, Alex, würden wir den jetzt weiterempfehlen, wenn wir den analysieren würden? Wie finden wir das denn raus?
Tja, keine Ahnung. Im Zweifel hat Ronny noch irgendwie Thesen, die wir jetzt hier schnell runterrotzen müssen, weil Alex die ganze Zeit verlabert hat mit irgendwelchen Millionenstuss Umrechnereien.
Dann kommen wir doch, mal gucken, ob wir es zeitlich hinkriegen, noch zu unserer Analyse vom Film an sich. Und ich habe versucht, wieder zwei Hypothesen zu formulieren, an denen wir uns versuchen, langhangeln zu können, um am Ende dann ein Fazit über diesen Film, The Old Guard, irgendwie verfassen zu können. Und zu The Old Guard sage ich, The Old Guard ist zurückhaltend authentisch, inszenierte Action mit übernatürlichem Twist. Und The Old Guard krankt an üblichen Genre-Restriktionen und verliert damit an erzählerischer Tiefe.
Dann habe
ich hier ein paar Pro- und ein paar Kontrapunkte.
Ja, dann starte direkt mal rein.
Soll ich direkt mal losschießen? Was mir gut gefallen hat auf jeden Fall am Film, ist die visuelle Inszenierung. Und die teilt sich für mich so ein bisschen in zwei Punkte auf. Einmal die Locations und einmal so der Look generell. Mhm. Und bei den Locations, wir hatten es gerade erwähnt, fand ich es sehr charmant, auch im Nachhinein vor allem zu sehen. Ich hätte es nicht gedacht, dass du halt nur zwei Drehorte hast.
Ja.
Aber die, finde ich doch, sind sehr abwechslungsreich in Szene gesetzt. So, dass ich halt wirklich dachte, ja, könnte in Frankreich entstanden sein. Ja, war vielleicht jetzt wirklich noch ein Trip rüber nach Afghanistan oder in den Sudan. Whatever. Weil da auch im Vergleich, wir hatten es gerade erwähnt, Six Underground, ja, das hat gespielt in Los Angeles, Ungarn, Arabische Emirate, Italien und schieß mich tot. Und da sind diese Orte wegen diesem völlig überdrehten, überfüllten Content zur reinen Deko verfallen. Aber hier, finde ich, bei The Old Guard fügt sich das schön zu dem Gesamtbild. Es wird wirklich, finde ich halt, wie soll ich sagen, narrativ erklärt, warum man da ist, unterfüttert, warum ja, man jetzt von A nach B kommt und schön in Szene gesetzt.
Genau, und ich finde, es wird auch so ein bisschen durch visuell, vor allem auch durch das Grading, auf jeden Fall auch ein bisschen getrennt. Six Underground war alles sehr, sehr poppig, gegradet auch, ne? Sah
ja,
alles
Michael
gleich
Bay
ausgefühlt.
Halt, ja.
Genau, und hier war es halt wirklich, Afghanistan hat dann so ein bisschen diesen vergilbten Wüstenlook gehabt. Großbritannien war halt sehr blaustichig gefühlt auch und wieder so ein bisschen poppiger, wie man das im Zweifel auch von Michael Bay kennt. Die Frankreich-Szenen, die waren alle sehr moody. Spielt ja auch teilweise nachts, um wirklich auch nochmal zu diese Location im Zweifel halt auch zu trennen von dem Rest. Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, dass du die Orte anhand auch des optischen Eindrucks gut voneinander trennen konntest einfach, fand ich.
Was ich auch immer witzig finde, ne? Weil gerade so in den US-amerikanischen Filmen ist halt alles, was Saudi-Arabien ist, hat immer diesen gelben, leuchtenden Look, auch wie Mexiko zum Beispiel. Genau, ja. Und die europäischen Städte haben meistens irgendwie was Unterkühltes, aber ja. Und auch generell aber gefällt mir der Look an sich vom Film auch gut. Man hat teilweise wirklich reduzierte Sets und eine sehr bedachte Beleuchtung, gerade in der Eröffnungssequenz, wo sie quasi in den Hinterhalt geraten, was man ja auch schon im Trailer gesehen hat. Da spielt man sehr mit Licht, mit sehr wenigen Lichtquellen, mit Schatten und Reflexionen. Das zieht sich so vereinzelt auch über den ganzen Film hinweg, dass man jetzt sich alles super mega gut ausgeleuchtet hat und Lensflares ohne Ende, sondern es ist wirklich sehr reduziert. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, war so der Einsatz von praktischen Effekten. Auch zum Beispiel in der Öffnungssequenz gibt es auch ein sehr schönes Featurette auf YouTube über diese Sequenz mit diesen Blutspritzern, dass das halt noch original wirklich so Props sind, die halt auf den Kostümen und an den Schauspielern halt so explodieren. Und auch da nochmal der Vergleich zum Beispiel zu Tyler Rake, also Extraction. Da wirkte für mich alles immer so ein bisschen überstilisiert und auch gerade bei diesen Longshots, die man hatte, das hat man einfach gesehen, dass da viel CGI mit dem Spiel war.
Ja, ja.
Und das, finde ich, war hier einfach ein viel stimmigeres Bild auch für mich bei The Old Guard.
Das stimmt. Das Einzige, was mir da negativ aufgefallen ist, wo wir gerade so ein bisschen die Production Value loben, war tatsächlich dann hier an der Stelle so ein bisschen Montage und Schnitt. Der Film lebt ja von den coolen Choreos und dass quasi die Krieger, die Garde gemeinsam kämpft und du über die Kampfchoreo quasi sagen möchtest, dass die Jahrhunderte schon aufeinander eingestimmt sind und genau wissen, jeder Schritt sitzt, des anderen ist bekannt und man kann da sich schön ergänzen und so weiter. Und teilweise ist die Kamera für mich da zu nah dran, zu shaky, zu schnell geschnitten, hat mich teilweise sogar gerade in der Anfangssequenz in dem Hinterhalt auch ein bisschen so an diese Bourne-Filme erinnert, wo auch die Sequenzen schnell geschnitten waren. Und ich habe da teilweise das Problem, auch den Anschluss zu verlieren an die Choreo. Das ist meiner Meinung nach dann da die Kunst, dass das eben nicht verloren geht. Und gerade wenn du diese Choreo davon leben lassen möchtest, dass mehrere quasi Kämpfer gegenseitig voneinander miteinander agieren, dann hätte ich mir im Zweifel einfach einen Schnitt weniger gewünscht. Vielleicht lasst mich doch diese geile Choreo mal bewundern für das, was sie ist.
Naja, es wird halt künstlich so aufgetrennt und zerschnitten. Das ist, glaube ich, was du meinst,
oder? Naja, es liegt auch ein bisschen daran, dass das natürlich alles keine echten Kämpfer sind, ne? Dass das einfach Choreo ist, dass das antrainierte Sachen sind und du musst halt im Zweifel auch schneiden, weil es, wie gesagt, sind halt nur Schauspieler, in Anführungszeichen.
Meter Abstand auch mal beim in die Fresse
hauen dazwischen. Genau. Ja, genau. Aber und das muss natürlich ein bisschen wegkaschieren. Dann nimmt man natürlich gute Kameraeinstellungen und Schnitte. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, boah, zeigt mir doch mehr davon. Lasst mich doch begutachten und mich nicht die ganze Zeit überlegen, wohin die Kamera jetzt gewandert ist und wo der Anschluss jetzt sein müsste. Das hat mich ein bisschen rausgebracht. Das ist aber Meckern auf hohem Niveau. Es gab auch viele Szenen, wo sie es besser gelöst haben. Später dann.
Ja, ich glaube, so weit würde ich auch gehen. Deshalb ist mir das jetzt hier nicht ganz so doll negativ aufgefallen, sondern bei mir ist eher so der positive Punkt hängen geblieben, dass man es schon erkennt, dass verschiedene Kampfstile so ein bisschen aufeinandertreffen, auch wenn ich da überhaupt gar kein geschultes Auge für habe. und was woher nur? Und was mir aber sehr positiv aufgefallen ist, dass man es, also ich habe es den Schauspielern irgendwie abgekauft. Also es war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit dachte, ja, okay, Stunt-Double und das wirkt jetzt zu sehr gekünstelt, sondern ich hatte im Verhältnis zu anderen Produktionen einen sehr authentischen Eindruck. Und im Verhältnis meine ich zum Beispiel bei Tyler Rake Extraction war das für mich so ein überlanges Haut-drauf-Spektakel.
Mein Gott, dieses Bashing heute von dir.
Das ist kein Bashing, ich zieh's nur als Vergleich ran, ne? Und da war es zum Beispiel so, gerade wo dann wo Hemsworth auf diesen Bollywood-Action-Star trifft, ich weiß nicht, wie er im Film heißt, das ist so Testosteron gefüllt und animalisch stumpf und wo du fast schon so diesen Moschusgeruch aus den Schweißporen irgendwie riechen kannst von den Schauspielern, wo ich dachte so, das ist alles so ein bisschen over the top und wenn ihr so abgefahrene Kampfkünstler seid, es gibt doch Griffe, wo man den anderen gegenüber direkt halt außer
Gut,
Gefecht setzen kann.
Um hier mal weiterkommen, du hast es gesagt,
ja, okay.
Du kaufst diese Authentizität auch im Kampf, in der Kampfchoreo den Figuren ab und das bringt mich eigentlich auch, das ist eine schöne Überleitung zu meinem größten Pro-Punkt und das ist das Cast letzten Endes und da gehe ich sogar noch weiter und sage, die gute Oscar-prämierte Charlize Theron ist fast eigentlich für mich gar nicht im Fokus, sondern dieses B-Cast, die Leute aus Europa, die wir hier aufgezählt haben, ne?
Ja.
Matthias Schönholz aus Belgien, Marwan Kenzari aus den Niederlanden, Luca Marinelli aus Italien, die stehen da, die Show gefühlt, das sind die Figuren haben so coole Szenen, werden so sympathisch rübergebracht, die zwischenmenschlichen Szenen, also A, gut geschauspielert, B, gutes Drehbuch gehabt, was mich zu C bringt, dass ich mir sage, ich will mehr von euch sehen eigentlich. Und das für die Nebenfiguren, das fand ich super. Diese unverbrauchten Gesichter haben halt wirklich dafür gesorgt, dass diese Figuren da quasi Leben eingehaucht bekommen. Und das fand ich großartig. Und ich bleib dabei, was ich schon mal gesagt habe. Und das ist kein Kritikpunkt. Ich möchte mehr von den Figuren sehen. Und deswegen hätte ich mir hier an der Stelle vielleicht sogar ein Serienformat gewünscht.
Ja, das kann gut durchaus möglich sein. Ja?
Wo
das
man einfach, weil
besser funktionieren.
Es ist ja jetzt kein Spoiler, es gibt Rückblenden.
Uff.
So, ne, die sind unsterblich, es gibt Rückblenden. Und ich hätte mir echt gewünscht, sagt euch noch Highlander was? Duncan MacLeod, nicht die Filme, die Serie.
Oh,
die quasi immer geschlossene Stories erzählt, die er trifft einen Unsterblichen, du kriegst extrem lange Rückblenden, wo die sich quasi in der Vergangenheit getroffen haben, immer eine andere Epoche und dann wird die Geschichte quasi innerhalb der Folge zu Ende erzählt. Und hier hätte ich mir gewünscht, jede Folge wird einem Charakter gewidmet. Du siehst, wie er sich entwickelt hat, wie er dazu gekommen ist, wo er herkommt, was ihn geprägt hat. Das wird alles nur so angerissen und die Figuren finde ich so super und auch von den Schauspielern so genial rübergebracht, dass ich mir da mehr Futter wünschen würde. Und das hat mir der Film einfach so in der Form nicht gegeben, wo ich mir dachte, ich glaube, Serie wäre ja echt das bessere Medium gewesen.
Aber was ich sehr positiv finde, ist, dass dieses Futter überhaupt erst da ist. Also von der Drehbuch und von der Geschichte her, finde ich sehr interessant, diese Aspekte mal tiefer in die Story einzuweben zum Thema, was ist denn die dramatische Seite dieser Unsterblichkeit? Ja, also was macht es mit dir, wenn du Geliebte überlebst, wenn du im Nachhinein feststellst, oh Mann, du hast über 2 Jahrhunderte eigentlich für die falsche Seite gekämpft, wie ich am Anfang erwähnt habe, du bist eigentlich irgendwann total moralisch zermürbt, weil du eigentlich gar nicht mehr wissen kannst, was jetzt gut und böse vielleicht wirklich ist, auch für dein
zukünftiges
Handeln.
Ja, das verschwimmt einfach für dich. Ja, und du hast natürlich auch das Gefühl, und das wird ja auch thematisiert, dass egal, was du machst, es ändert sich ja doch nichts. Ja. Ja, die Welt wird immer schlimmer, geht zugrunde, kannst versuchen, da irgendwie zu drehen, zu machen, was du möchtest. Da muss im Zweifel mal jemand kommen, der eben nicht mit Unsterblichkeit gesegnet ist, um dir vielleicht da nochmal ein bisschen deine Perspektive auch wieder zurechtzurücken. Ja. Und das ist ja auf jeden Fall Thema des Films auch.
Und was sehr, interessant fand, hat mich auch recht überrascht, auch für dieses Format und für diese Plattform an sich, dass du da eine relativ ausgeprägte LGBT-Komponente plötzlich drin hast, wo es einfach auch um Homosexualität geht und das jetzt nicht irgendwie so mit der Kneifzange angefasst wird, sondern ich möchte sagen, recht charmant eingebettet ist.
Es ist charmant eingebettet, es ist authentisch eingebettet und mein Gott, ich meine, gerade bei Unsterblichkeit relativiert sich A viel und B war das auch teilweise, wenn du mal weiter in die Vergangenheit schaust, es gab Epochen, da war das kein Thema. Mhm. Da war es einfach Bestandteil der Kultur. Ist es dann irgendwann nicht mehr gewesen und wird es jetzt langsam wieder und das ist auch gut so. Ja. Und von daher, auch das, ja, auf jeden Fall ein super Thema. Und ich würde kurz einmal den Switch noch bringen, weil es gerade gut passt, zu einem Negativpunkt von meiner Seite. So ja, genial, wie ich die ganzen Figuren finde. Mhm. So komisch eindimensional ist der Bösewicht, den sie uns gegenüberstellen.
Oh ja.
Diesen jungen, gierigen, einfach nur teuflisch bösen Pharma-CEO, der überhaupt gar keine Facette einfach hat, warum er das macht. Der ist wirklich, so wie ihr euch das vorstellt, einfach eine Karikatur von sich selbst mit mehr Geld, lass die Hunde los, ich töte dich wegen mir auch selber, geh zur Seite, ich stech ihn ab, diese wie ein Schwein. Das war alles so überzeichnet. Dass dieses realistisch porträtierte, wir sind unsterblich, wir sind jetzt in dieser Welt angekommen und müssen halt in der aktuellen Zeit mit bestimmten Sachen leben, wie zum Beispiel sozialen Medien und so weiter, ne? Und dann kommt er auf einmal daher und ist halt wirklich einfach so stereotyper Comic-Bösewicht, was er ja irgendwie auch ist.
Aber das, vor allem nicht nur die Charakterzeichnung des super smarten Tech-Bösewicht ohne Gewissen, sondern dann hat er auch noch einen Superschurken-Hideout und eine Privatarmee. Warum? Ja, woher? Also
das war für mich so die schwierigste Kröte zu schlucken und ich habe halt nicht verstanden, wie ihr seid so gut mit den Protagonisten, selbst mit den Nebenfiguren ne, des Teams. Ja. Und so schlecht seid ihr mit dem Hauptantagonisten und das haben wir einfach in letzter Zeit auch schon das ein oder andere Mal einfach besser gesehen, wo mehr Zeit in die Bösen investiert wurde, um die ein bisschen nahbarer, dreidimensionaler zu machen. Da ist Luft nach oben, glaube ich.
Ich habe auch noch ein, zwei andere kleine Punkte. Ich versuche sie schnell abzuhandeln.
Hau raus, Junge.
Auch was das Drehbuch so ein bisschen betrifft. Da gibt es so drei Szenen im Film. Eine will ich nur so kurz anreißen, wo ich dachte so... wie jetzt genau, wo quasi Andy, also Charlize Theron, in ein Militärcamp eindringt, da ungehindert quasi Leute entführen kann und dann mit einem Militärfahrzeug der US-Armee einfach so gen Horizont zieht. Da habe ich mich gefragt...
Magier verrät nicht seine Tricks.
Das wirft gerade Frage auf. Und da gab es noch zwei, drei andere Szenen. Aber okay. Und
das war einfach nur zweckmäßig, um zu untermalen. Genau. Quasi, die kann alles einfach. Die ist das schon so lange am Leben mit allen Wassern gewaschen. Es gibt quasi nichts, ist sicher genug vor ihr. Und das war letzten Endes genau das, was wofür die Szenen, glaube ich, auch da waren unterm Strich.
Und daran aber im Anschluss, genau in dieser Szenenkonstruktion, fand ich einfach das Spiel auch über lange Teile des Films von Charlize Theron einfach so, auch ich sag einfach mal, eindimensional.
Ist ein bisschen steif auch, ne?
Ja, sie spielt zwar so eine unnahbare, ja, das wird auch narrativ begründet, aber dennoch finde ich es doch ein bisschen zu einfach und zu plump dargestellt. Und zum Beispiel diese Szene eben, wo sie da in Afghanistan sind, also die Szene mit Niall vor allem. Warum muss ich denn so schlecht gelaunt jemanden irgendwo rausholen und halt stundenlang im dunkeln lassen, was denn jetzt hier überhaupt abgeht. Von Frau zu Frau vor allem auch gesehen.
Ja, das fand ich auch.
Warum das denn?
Und dann hast du halt diese Mega-Szene von Matthias Schönartz, der so ein bisschen erzählt, was Unsterblichkeit für dich und deine Liebsten macht, ne? Und quasi dein ganzes Weltbild verändert. Und der hat da irgendwie so eine Minute-Szene, die ist halt so mega gespielt auch. Gebe ich dir recht, wobei die Figur von Charlize Theron noch einen netten Twist kriegt, wo sie dann auch schön so in bester Batman-Manier alleine durch die Straßen wandelt und nach sich selbst sucht und dem Sinn des Lebens jetzt, wo Veränderungen passieren, will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Das kommt dann ganz gut rüber und passt auch, finde ich, zu der Figur. Mhm. Ne? So, dass sie sich quasi einfach abgeschottet hat und sich gar nicht mehr, glaube ich, wie ein Mensch fühlt, einfach weil sie schon so lange als Unsterblicher am Leben ist. Und zumindest das kam auf jeden Fall gut genug rüber. Mhm. Will jetzt Charlize Theron hier gar nicht ans Bein pinkeln irgendwie.
Nee, ist vielleicht auch ein bisschen nicht das Drehbuch gewesen. Und aber vielleicht sprichst du auch gleichzeitig, wie du gesagt hast, für den sehr guten B-Cast einfach, dass er einfach zu gut unterfüttert ist, um ihr da einfach so ein bisschen die Gewichtung unter den Füßen wegzunehmen.
100%.
Vielleicht ist es so ein Mix aus verschiedenen Komponenten.
So, darf ich, hast du noch was anderes?
In der Tat nicht. Ich dann würde ich dann sogar schon zu meinem Fiat nachher kommen.
Du kannst dein Fiat später ausfahren, aber erstmal habe ich noch eine Frage für dich, nämlich brauchen wir einen zweiten Teil?
Du,
denn
das darfst
du. Ich gebe schon mal vorweg, alle an alle, guckt bis zum Ende, es gibt einen Cliffhanger, also beste Marvel-Manier mäßig sozusagen, ne? Schön bis zum Ende gucken, den ganzen Film.
Ich weiß nicht, welchen Werbeslogan ich jetzt verletze, aber können 83 Millionen Leute irren? Nee, wie viel waren es? 73? Können 73 Millionen Menschen irren?
72, nee, 72, wahrscheinlich
mein
nicht,
Gott.
Ne?
Also nochmal, können, nee, vergiss es. Nee, ich weiß nur, es ist, glaube ich, mega erfolgreich angekommen, ist ein großer Cast. Theron hat ja selbst mitproduziert, ist an dem zweiten Teil interessiert. Und die Zeichen stehen gut, weil es mehrere Comics noch gibt.
Dass noch ordentlich Futter da ist.
Dass da einfach noch Futter da ist und was kommen wird. Und ich muss sagen, nee, ich sag's dir gleich. Also,
sag ruhig, hau raus dein Fazit.
Soll ich schon mal sagen?
Na, wenn du jetzt einmal im Redefluss bist hier.
Schließe dich dann an mit deinem Fazit.
Na, ich komme dann später.
Ferkel. Um es kurz abzuschließen von meiner Seite. Also, die Old Guard für mich, auch auf deine Frage bezogen, bietet sehenswerte Actionunterhaltung, keine Frage, aber mit frischen und erzählerischen Aspekten und inszenatorisch hält man sich mit den Effekten zurück, sodass gerade die Kampfeinlagen sowie die praktischen Effekte hervorstechen können und auch die Charaktere, wie wir gesagt haben, profitieren von den ruhigeren Szenen, auch wenn sich diese dann innerhalb des üblichen Genres und der gewohnten Spielfilmlänge vor allem halt nicht ganz entfalten können. Trotzdem macht der Film halt vieles richtig für mich und damit Lust auf mehr. Und ich finde halt eine Fortsetzung, gerade auch durch Gina Prince Byfoot, ähnlich wie es bei Wonder Woman jetzt auch geschehen ist, würde ich jetzt persönlich also nicht im Wege stehen. Also Daumen hoch von meiner Seite.
Ja, bin ich d'accord. Also eins vorweg, ich bin nach wie vor der Meinung, Serienformat wäre ja die bessere Variante gewesen, um so eine Highlander für die nächste Generation aus dieser ganzen Geschichte zu machen. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Die Figuren sind super interessant, toll gecastet. Ich finde, das Produktionsbudget jetzt, wo wir es kennen, ist auch hervorragend rübergebracht und machte für mich auch oftmals den runderen Film von allem, was Netflix so im Potpourri hatte die letzten Monate und Jahre. Wir waren da ja das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen enttäuscht oder hatten zu hohe Erwartungen. Hier war es eigentlich gefühlt das Gegenteil. Vielleicht hat es auch dir geholfen, den Film besser irgendwie ankommen zu lassen bei dir. Schließe mich da eigentlich von weitestgehend deinem Fazit an. Solides Ding, Effekte, wo man sie braucht, Action, wo man sie braucht, interessante Figuren bis zu den Nebencharakteren mit leichten Schwächen halt beim Bösewicht und alle Themen, stimmt, die angesprochen werden sollen, im Prinzip in 2 Stunden auch wirklich einzufangen. Viel angerissen und ansonsten, zweiter Teil, let's go, wegen mir auch Spin-off-Serien.
Ja, unsere beider Fazitien hier noch zum Schluss dagelassen. Ich glaube, es ist alles gesagt von unserer Seite. Ansonsten würde ich noch sagen, ich wäre interessiert an den Leuten, die uns jetzt zugehört haben, was deren Meinung ist, ob die den Film schon gesehen haben oder jetzt sagen, geile Review, jetzt ziehe ich mir das Ding rein und gehöre zu mehr als 72 Millionen, die das Ding gesehen haben. Gerne uns
die
sagen.
Die Nummer kriegen wir doch nach oben, Mensch.
Endlich Gutscheine von Netflix. Sagt uns Bescheid, soziale Medien zum Beispiel, Instagram, Twitter und oder Facebook. Unter unserem Namen findet ihr uns. Der da lautet.
NSRT Podcast.
Auch den gleichnamigen Hashtag verwenden.
NSRT Podcast.
Das ist einfach, das kann sich jeder merken. Das kriegt den.
Genau, wir sind raus. Nächste Woche gibt es eine Update-Folge und in 2 Wochen gibt es den nächsten Netflix-Streifen in der Review. Nein, spannend, wir werden, keine Ahnung, aber wir werden sehen, was wir am Ende auskommen.
Kommt
drauf an,
ob der Rubel rollt mal langsam hier. Mein Gott, kann doch so schwer nicht sein.
So sieht's aus. Bisschen Druck ausüben hier, genau. Nee, genau. Hat mir Spaß gemacht.
Ich hänge mich ans Telefon und rufe die Kollegen mal an. Bis dahin,
entschuldige mich am Ende der Folge nochmal für meinen längeren Monolog. Ja, schneide ich eh raus. Der uns vielleicht ein bisschen Zeit gekostet hat. Das ist in Ordnung. Machen wir irgendwie ein 10-minütiges Spin-off draus. Special Interest, keine
Oder
Frage.
100 Instagram-Stories.
Trotzdem vielen Dank, dass ihr ausgeharrt habt. Auch an dich natürlich. Und von daher, ciao. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
Wunderschön gesagt. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.